Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch gemeinsam mit uns auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags, das ist der zweite Sonntag im Jahreskreis, vorbereiten wollt. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ein herzliches Willkommen auch von mir, von der neutestamentlichen Seite. Mein Name ist Christel Köhler. An diesem Sonntag lernen wir drei plus x Personen kennen, die alle von Gott mit einem Auftrag versehen worden sind, die berufen sind. Und wir werden erleben, dass es einen Auftrag gibt von Gott, der eigentlich immer weiter wächst und fast unüberschaubar wird. Wir werden aber auch erleben, dass Gott sehr klar abgegrenzte Aufträge vergibt. Und im letzten Text, also im Text, den wir uns zuletzt angucken werden heute, wird sogar um einen Schneeballauftrag gehen.
Die erste Gestalt oder die erste Figur, will ich vielleicht mal sagen, die kennen wir schon aus der letzten Woche. Denn wir sind nämlich weiter im Buch Jesaja unterwegs und wir beschäftigen uns weiter mit dieser Gestalt des Gottesknechtes. Den hatten wir ja letzte Woche schon kennengelernt, diesen Leisetreter, der die Macht Gottes in die Welt hinausbringt, ja, bis zu den Inseln die Kunde Gottes tragen soll. Und bei dem Thema und bei seiner Berufung sind wir weiterhin. Und die Berufung ist klar definiert. Wir fangen direkt am Sonntag an. Gott sagt zu ihm, du bist mein Knecht, Israel, an dem ich meine Herrlichkeit zeigen will.
So wie es formuliert ist, klingt es gar nicht so, als würde dieser Knecht Israel selbstständig handeln, finde ich. Sondern es ist tatsächlich immer Gott, der hier derjenige ist, der irgendwie durch alles durchschimmert. Das heißt ja sehr deutlich, an dem, also an diesem Knecht, an dir will ich meine Herrlichkeit zeigen. Der Knecht ist also im wahrsten Sinne des Wortes Werkzeug Gottes, um etwas in die Welt hinauszutragen. Das heißt, das Wort Auftrag wird hier sehr wörtlich genommen. Es gibt nämlich jemanden, der einen Auftrag erteilt und jemanden, der ihn ausführt.
Und dieser Auftrag wächst ihm ein bisschen über den Kopf, wer auch immer dieser er ist. Aber da findet ihr mehr zu in der Auslegung drüber. Wir bleiben jetzt mal ganz kurz bei den Versen für den Sonntag. Denn was wächst ihm da über den Kopf? Im Text wird relativ schnell deutlich, ja, er ist berufen. Da klingt das Wort Israel ja auch schon an. Aber seine Berufung wächst darüber hinaus. Er ist nicht nur zu Jakob und zu Israel berufen. Er ist nicht nur in den Kontext des Exils reinberufen, wo wir uns da bei Jesaja befinden. Er soll nicht Israel einfach sammeln, sondern Gott geht direkt einen Schritt weiter und sagt dann, ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil nicht nur eben bis Israel und Jakob gelangt, nicht nur im Heiligen Land anwesend ist, sondern bis an das Ende der Erde reicht.
Die Frage, die sich als Leser hier stellt, ist ja, kann dieser Auftrag überhaupt jemals ausgeführt werden? Also ist es nicht eigentlich ein Auftrag, der irgendwie alle Grenzen und alles Machbare überschreitet? Wie soll eine Person, wer auch immer sie ist, wie soll eine Person denn diesem Auftrag gerecht werden?
Das hast du gerade klasse formuliert. Grenzen überschreiben, das sagt der Text ja auch selbst. Bis zum Ende der Erde reicht dieser Auftrag auf einmal. Und wenn ihr dann in die Bibel guckt, da wird ein Vers ausgelassen, der auch ganz spannend ist, der Vers 4, wo der Knecht sagt, ja, eigentlich habe ich alles bisher vergeblich gemacht. Wir haben ja schon seine erste Berufung, Jesaja 42, letzte Woche gehört. Ne? Und dazu können wir denken, sozusagen ein bisschen Zeit vergangen. Und er müht sich ab und kommt aber irgendwie nicht weiter. Und dann redet Gott nochmal zu ihm und sagt, doch, doch, ich treibe dich bis an deine Grenze. Das Ende der Welt musst du erreichen. Der Auftrag wächst eben wirklich über den Kopf des Knechtes hinaus und hat Auswirkungen für die ganze Weltgeschichte auf einmal.
Ich finde das schön in Vers 6, wo Jesaja quasi ja nochmal referiert, dass Gott zu ihm gesagt hat, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Dahinter steckt ja nicht, naja, wenn du nur diesen Teil erledigst, dann hast du eigentlich nicht richtig gearbeitet, sondern dahinter steckt ja, das, was da immer durchscheint, nämlich Gott möchte seine Herrlichkeit zeigen. Er möchte allen Menschen deutlich machen, ich bin der Gott, der mitgeht, auf den du dich verlassen kannst. Ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde, der Allherrscher. Und das dürfen nicht nur, also darf diese Botschaft darf nicht nur bei wenigen bleiben, sondern sie muss wirklich allen bekannt werden. Und deswegen ist es eben zu wenig, wenn es nur Einzelnen erzählt wird und nur Einzelne sich unter meine Herrlichkeit versammeln.
Jetzt kommen wir doch kurz zu der Frage, wer der Knecht ist, weil das ist genau das Spannende an diesem Text und das schließt sehr gut an das, was du gerade gesagt hast. Der Text sagt ja, du bist mein Knecht und in der Übersetzung heißt es Israel. Da wird der Knecht auf einmal mit Israel identifiziert. Also ist der Knecht eben keine Person, sondern das ganze Volk Israel? Fragezeichen. Im Text weiter lesen wir dann aber, dass hier die Aufgabe des Knechtes ist, Israel wieder zu versammeln, aus dem Exil zurückzuführen. Also kann es Israel ja nicht sein. Und da bricht dann in der Forschung die große Frage auf, ist es vielleicht eine Gruppe, geht es nur um einen Teil der Exilierten, ist es vielleicht eine Führungsgestalt, die Exilierte zurückführt. Warum weise ich das jetzt darauf hin? Das ist nicht nur eine spannende wissenschaftliche Frage, sondern es ist genau dieses, da ist der Hinweis darauf, dass Israel aus sich heraus über sich hinaus wachsen soll. Der Auftrag ist nicht nur an eine einzelne Figur gebunden, sondern da schwebt auch immer die Idee mit, ja, Israel an sich soll, auch angeführt von einer Einzelperson, vielleicht diesem Knechten, eben zu dieser Lichtfunktion vorausgestaltet. Diese Gemeinschaft hat einen Auftrag, denn dieser Gott, der Schöpfer der Welt, verlangt, dass seine Kunde eben bis zum Ende der Welt getragen wird. Das hängt nie, auch nicht beim Buch Jesaja, an einer einzelnen Figur, sondern immer an einer Glaubensgemeinschaft.
Wenn wir jetzt in das Evangelium des Sonntags springen und wir springen da jetzt wirklich rein, dann ist es so, dass wir da auch von einer Person hören, die einen ganz klaren Auftrag erhalten hat. Aber dieser Auftrag, der hat auch eine klare Halbwertszeit, beziehungsweise man muss sagen, ein klares Ende. Denn derjenige sagt am Ende des Textes am Sonntag, und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes.
Das ist total spannend. Vielleicht habt ihr noch vom letzten Sonntag das Evangelium im Ohr. Da ging es ja auch um die Taufe Jesu, die erzählt wird. Aber da war es eben eine Stimme aus dem Himmel, die sprach, dieser ist mein geliebter Sohn. Dieser Zeigefinger jetzt kommt nicht mehr aus dem Himmel, sondern Johannes ist dieser Zeigefinger wirklich. Er legt das Zeugnis ab, dass der, der ihm da gegenübersteht in dieser Szene, eben der Sohn Gottes ist.
Wir sind ja auch etwas überraschend vielleicht für euch alle, jetzt mit diesem zweiten Sonntag im Jahreskreis völlig aus dem Matthäusevangelium wieder raus und ins Johannesevangelium reingesprungen. Das kommt ein bisschen überraschend, aber es geht eben nochmal genau darum, dass was wir quasi letzten Sonntag mit Taufe des Herrn gefeiert haben, hier nochmal ein bisschen zu einem Abschluss zumindest für den Täufer zu bringen. Das ist vielleicht so ein bisschen die logische Linie. Wir sind im ersten Kapitel des Johannesevangeliums und in einer Szene, die auch sehr unvermittelt auf uns zukommt. Denn es heißt am Anfang, am Tag darauf sah er, das ist Johannes der Täufer, Jesus auf sich zukommen und sagte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Niemand, der jetzt irgendwie so da random am Wege steht, wird mit dieser Aussage jetzt im ersten Moment mal was anfangen können. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, der Johannes hätte gesagt, guckt mal, das ist übrigens der Sohn Gottes und das nicht erst am Ende eingebracht. Aber der Spannungsbogen wird geschickt aufgebaut, weil der Johannes uns nochmal deutlich vor Augen führen will, wie so ein bisschen die Genese des Identifizierens ist und auch die Genese seines Auftrags, der ja jetzt zum Abschluss kommt.
Und wenn ihr dann am Sonntag dieses Evangelium hört, merkt ihr, dass sozusagen der Auftrag des Johannes so sehr im Vordergrund steht, so sehr über ihn gesprochen wird, dass die eigentliche Taufe, die da ja erzählt wird, gar nicht mehr richtig erwähnt wird. Also es wird de facto gar nicht erzählt, dass die Taufe da passiert, sondern ist es ganz klar, Jesus kommt auf Johannes den Täufer zu und er sagt direkt, er ist es, von dem ich die ganze Zeit gepredigt habe. Johannes der Täufer sagt, nach mir kommt ein Mann, der vor mir voraus ist, weil er vor mir war. Er sagt also, hier ist das Ziel meiner ganzen Verkündigung. Wir sind an dem Endpunkt meiner Verkündigung angekommen, weil dieser hier, er ist der Stärkere, auf den ich die ganze Zeit hinweise.
Er sagt ja auch in Vers 31 dann nochmal, ich bin gekommen, taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart wird. Also auch dieses ganze Taufgeschehen, so wird es hier im Johannesevangelium zumindest dargestellt, all das Taufen des Täufers hat nur den Zweck, dass eben auch Jesus sich taufen lässt und in der Taufe offenbart wird, wer er wirklich ist. Also eine sehr, sehr spannende Deutung des Täufers nochmal auf diesen einen Moment, der dann ab Vers 32 beschrieben wird, hin.
Das ist krass zugespitzt, weil man könnte es fast so lesen, als will uns der Evangelist sagen, im Endeffekt, alle anderen Taufen sind total egal. Johannes der Täufer war der Täufer, weil er Jesus getauft hat. Und ich muss das nicht mal erzählen, weil es geht darum, was dieser Moment bewirkt. Und dann switcht es so ganz zu und sagt, ja, dieser Moment ist im Endeffekt nichts anderes, als dass Johannes der Täufer zum Zeugen wird. Er selbst wird nun der Zeuge und sagt, ja, ich habe das alles gesehen, was die anderen Evangelisten erzählen. Ich habe gesehen, dass der Heilige Geist herunterkam wie eine Taube auf ihn. Und ich kann deshalb eben sagen, das ist der, der nach mir kommt. Er wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und das heißt, das ist der Sohn Gottes.
Und das heißt auch, damit bin ich fertig. Also es stimmt nicht ganz. Johannes der Täufer bleibt noch ein paar Verse im Evangelium drin. Aber grundsätzlich hat er seinen großen Auftrag erfüllt. Das, was noch passieren wird, ist eben, dass er noch andere auf diesen Jesus hin verweist. Aber eigentlich ist mit dem Offenbarwerden Jesu als des Sohnes Gottes in der Taufe das passiert, woraufhin Johannes der Täufer hingearbeitet hat. Und damit kommt seine Sendung an ein Ziel. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil das Evangelium, das Johannes ja darauf zielt, dass es immer eine Sendung gibt und dass da diese Sendung zum Abschluss kommt. Das wird auf den Täufer hingesagt und natürlich noch in einem viel größeren Bogen auf Jesus selbst, dessen Sendung in die Welt ja das Ziel hat, den Vater sichtbar zu machen und ihn zu verherrlichen. Und das ist genau das, was am Ende am Kreuz passiert, wo sich eben die Herrlichkeit Gottes im Kreuz erweist.
Wir sind ja auch am Anfang des Johannesevangeliums. Und am Sonntag, haben wir jetzt darauf hingewiesen, gibt es bei dem Abschnitt, den wir lesen, eine schöne Rahmung. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der erste Zeigefinger. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt. Das ist bereits der Vorverweis auf das Kreuz. Sei da jetzt das Pessachlamm angespielt oder sei da jetzt Jesaja 53 und der Gottesknecht angespielt. Und noch viel spannender finde ich dann den zweiten Fingerzeig. Dieser ist der Sohn Gottes, das ist das Bekenntnis und das Zeugnis, das Johannes der Täufer gibt. Und am Ende des Evangeliums, im ersten Schluss, steht ja genau, der Sinn der ganzen Abfassung dieses Evangeliums ist, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes.
Der Evangelist, der das Evangelium abfasst, stellt sich also in gewisser Weise in die Nachfolge des Täufers, nimmt dessen Auftrag auf und macht ihn zu seinem eigenen Auftrag und verfasst ein Evangelium, damit wir immer und immer wieder beim Lesen des Evangeliums verstehen, dass die Botschaft, die der Johannes bezeugt, am Ende auch die Botschaft des Evangelisten ist und am besten auch unsere eigene Botschaft ist. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Text, der ist so ein bisschen ein Best-of der anderen beiden.
Und das erwartet man eigentlich gar nicht, denn wir sind am Anfang des ersten Korintherbriefs und wir sind so bei so einem Formular, wie so ein Brief anfängt. Da stellt sich jemand vor, in dem Falle der Apostel Paulus, und der redet eben die an, die adressiert sind. Aber da steckt schon unglaublich viel drin, ne? Und es geht knallhart um die Frage der Berufung, wer ist berufen und wozu ist man berufen.
Hier kann der Vers 2 auf jeden Fall helfen, der jetzt so ein bisschen mitten aus dem Text heraus stammt, was daran liegt, dass die Lesung am Sonntag genau 3 Verse und 2 Sätze im Deutschen umfasst. Also Paulus in seiner Grußformel am Anfang sagt, an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen, bei ihnen und bei uns.
Da kommt mir das Wort Kirche Gottes vor. Und gleichzeitig wird eine wunderbare Definition gegeben. Die Kirche Gottes ist die Gemeinschaft der Berufenen. Nicht nur der Berufenen in Korinth, sondern von allen, die in Jesus Christus berufen sind. Paulus stellt sich am Anfang des Textes direkt vor als berufener Apostel Christi Jesu. Das hebt ihn aber nicht extrem hervor, sondern er sagt gleichzeitig, ja ihr, zu denen ich das hier schreibe, ihr seid die berufenen Heiligen. Ihr gehört zu dieser Versammlung Gottes. Aber auch ihr seid nicht herausgehoben gegenüber allen anderen Christen. Denn alle, die gemeinsam Jesus Christus anrufen, sei es bei euch, bei uns, überall in der Welt, ihr alle könnt euch zusammenfassen unter dem Begriff berufene Heilige. Wir alle sind berufene Heilige.
Und damit geht sehr schön von diesem einzelnen Apostel Jesu Christi, nämlich dem Paulus, ein Gruß aus. Und dieser Gruß ist ja immer auch Auftrag, weil wir ja wissen, dass im ersten Korintherbrief dieser Gemeinde ja auch noch einiges mitgegeben wird, wie das Evangelium zu leben ist. erstmal der konkreten Gemeinde, aber diese Gemeinde weiß sich eben aufgehoben in einer großen Glaubensgemeinschaft und die Gemeinde weiß auch, dass sie bei sich vor Ort nicht dabei stehen bleiben soll, dass sie selber jetzt schön selbstzufrieden heilig ist und die alle sagen, boah, wir haben es ja jetzt geschafft, wir gehören ja zum Club, sondern das Heiligsein, so wie sie hier beschrieben werden, ist ja ein erneuter Auftrag. Und das ist das, was ich anfangs mit Schneeballsystem meinte. Wer heilig ist, macht auch andere zu heiligen.
Der Auftrag zur Heiligkeit ist eben genau die Aufforderung, andere in diese Heiligung des Lebens hineinzurufen. Da klingt für mich wunderbar das Buch Levitikus an. Da steht ja mehrfach drin, seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. Weil Gott heilig ist, beruft er seine Versammlung zur Heiligkeit. Und eine Versammlung ruft andere hinein in die Gemeinschaft. Und was heißt das? Sie ruft sie zu diesem Heiligen des Lebens und Heiligen des Alltags auf. Das heißt, ein Ruf der Heiligkeit, der die Versammlung Gottes prägt. Nach innen und nach außen.
So zeigt sich in den drei Texten dieses Sonntags, dass zwar manchmal ganz konkrete Personen einen Auftrag erhalten, manchmal auch ganz viele einen Auftrag erhalten, dass dieser Auftrag aber nie bei einer Person Halt macht, auch wenn er scheinbar abgeschlossen ist. Weil es gibt immer ein Weitergehen des Auftrags. Im Buch Jesaja, dieser Auftrag, der immer weiter wächst, dass dieser Auftrag, Licht der Nationen zu sein, dass der für Israel immer weiter ausgedehnt wird, bis alle Enden der Erde erreicht sind. Und das ist erstmal eigentlich nicht schaffbar. Also ein immer größer werdender Auftrag. Wir haben erlebt, dass der Täufer seinen Auftrag abschließt, indem er Jesus Christus als den Sohn Gottes identifiziert und gleichzeitig damit ja den Evangelisten motiviert, Zeugnis zu geben und uns dieses Zeugnis zu lesen und es weiterzuerzählen. Und wir erleben ganz konkret bei Paulus, dass er sagt, jeder von uns, der erfahren hat, dass ein Auftrag an ihn ergangen ist, also jeder von uns, der gerufen worden ist durch Gott, wird heilig und verändert mit seiner Heiligkeit die Welt und steckt andere zur Heiligkeit an.
Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, euch näher mit den einzelnen Texten zu beschäftigen, findet ihr die Texte unten in den Shownotes zum Nachlesen und nach jedem Text einen Link rüber auf unsere Homepage zu den Einzelkommentierungen. Und zum Abschluss der Folge frage ich dich jetzt noch, Christelle, welchen Bibelvers nimmst du mit in den kommenden Sonntag?
Ja, ich nehme den zweiten Teil von Vers 5 aus der Jesaja-Lesung mit. Da heißt es, so wurde ich in den Augen des Herrn geehrt und mein Gott war meine Stärke. Wir haben ja eben viel darüber erzählt, dass dieser Auftrag des Gottesknechtes eigentlich ein Auftrag ist, der kaum zu erfüllen ist. Und ein Auftrag ist, wo Gott selber noch sagt, ja, das ist eigentlich zu wenig, weil ich muss ja hier die ganze Zeit durchscheinen. Also irgendwie könnte man auch sagen oder könnte man den Eindruck haben, das ist ein leicht überfordernder Auftrag. Und die Perspektive des Jesaja ist aber, dieser Gottesknecht, so wurde ich in den Augen des Herrn geehrt und mein Gott war meine Stärke. Also dieser Auftrag, der eigentlich über meine eigene Kraft hinausgeht, ist trotzdem eigentlich eine Ehre für mich, ein Beweis meines Gottes, des Vertrauens auch meines Gottes in mich. Und weil eigentlich auch klar ist, ich kann es alleine nicht bewältigen, ist Gott bei mir in diesem Auftrag. Er ist meine Stärke, weil ohne ihn wird es nicht gehen.
Und ich will in den Sonntag den Satz mitnehmen, mit dem das Evangelium enden wird. Dieser ist der Sohn Gottes. Ich finde es klasse von der Leseordnung, und ich lobe die Leseordnung ja selten, dass wir an zwei Sonntagen nacheinander so ganz verschiedene Darstellungen der Taufe Christi haben. Letzte Woche hörten wir diese himmlische Stimme, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn. Und jetzt am Sonntag hören wir ein Echo dieser Stimme, aber nicht aus dem Himmel, sondern Johannes der Täufer selbst ist es. Dieser ist der Sohn Gottes. Und das ist genau dieser Hinweis, der ja auch am Ende des Evangeliums wieder erklingt. Der Evangelist sagt, alles erzähle ich euch hier, alles verkündige ich euch, damit ihr eben sehen könnt, dieser ist der Sohn Gottes. Und im Endeffekt ist das doch auch unser Auftrag, die wir berufen sind, sozusagen dieser Zeigefinger zu sein und in unserem Leben zu sagen, dieser da, an den ich glaube, der ist der Sohn Gottes. Wegen ihm handle ich, wie ich handle. Wegen ihm versuche ich, meinen Alltag zu heiligen. Dieser ist der Sohn Gottes, dieser Zeigefinger. ist so wunderbar im Verhältnis von letzter Woche und kommenden Sonntag, diese himmlische Stimme, die in einem Menschen ein Echo findet. Und es wäre doch schön, wenn ich selbst auch dieses Echo, das ja auch der Evangelist mit seinem Evangelium weiterträgt, wenn ich das selbst im Leben sein könnte und dadurch wirklich definiere, was es für mich bedeutet, zu den berufenen Heiligen zu gehören.
Wir wünschen euch jetzt viel Freude beim Wiedereintauchen in das Lesejahr und wie immer viel Freude beim Bibelentdecken.